Hallo, ich bin Anna Patacek und ich stehe hier in einem Studio mit extra dicken Glasscheiben um mich rum. Und wenn ich auch noch die Tür zumache, Moment, dann dringt wirklich kein Geräusch mehr rein. So soll es ja eigentlich auch sein in einem Studio. Aber ich kann schon mal versprechen, es wird hier heute an diesem Pfingstmontag sehr viel von draußen zu hören sein, dank unserer Reporterinnen und Reporter, die unterwegs waren. Dieses Kulturspezial ist ein Tag voller Hinhörer mit Geräuschen, Klängen und Musik an interessanten Orten und mit spannenden Menschen hier in der Region. Denn RBB24 Inforadio macht mit bei der großen RBB-Aktion Berlin Sounds, die jetzt zu Pfingsten startet. Und mehr dazu finden Sie auf berlin-sounds.de.
Aber der Bestimmer bin ich.
Das ist auch so ein typischer Sound der Region. Die Berliner Schnauze von Kurt Krömer, haben Sie bestimmt erkannt, Mundart, die sich in Berlin und Brandenburg ja irgendwann mal entwickelt haben muss. Nur wann eigentlich genau und warum? Unser Reporter Johann Friedrich Paul hat eine Expertin gefragt.
Die deutsche Sprache geht aufs 8. und 9. Jahrhundert zurück. Anders der berlin-brandenburgische Dialekt, erklärt Luise Tschaikowski von der Universität Potsdam.
Wenn wir die deutsche Sprache historisch betrachten, dann fangen wir mit den frühesten, interessantesten Beispielen an. Ne? Also das heißt, wir gucken uns ganz früh, gehen wir ins Althochdeutsche und schauen uns die frühesten deutschen Quellen an. Und das ist in Brandenburg schlecht oder schwierig möglich, weil das Deutsche gibt es im Brandenburgischen erst ungefähr seit dem 12. und 13. Jahrhundert.
Davor waren die Slawen in der Region. Luise Tschaikowski ist eine von den wenigen, die sich auf Berlin und Brandenburg gestürzt haben und die Quellen auswerten, die es gibt. Das sind zum Beispiel Sprachaufnahmen oder Schriftstücke in Dialekt.
Dieses Ick und die Vorsilbe des hier, ja, also sowas wie ich bin hier laufen. Auch ganz typisch fürs Brandenburgische ist das Det. Also, dass wir nicht dat haben und auch nicht das haben, sondern eben det.
Und das oder eben det wurde besonders auch durch Zuzug geprägt.
Berlin war früher ganz klein. Also noch bis zum 17. Jahrhundert war das eine ganz kleine Stadt. Und die Stadt ist ganz stark geprägt von Zuzug über die vielen Jahrhunderte. Und die sind seit dem 17. Jahrhundert einfach unglaublich gewachsen. Also von ungefähr 10.000 Einwohnern bis zum Zweiten Weltkrieg auf 4,3 Millionen Einwohner. Und da kann man sich schon vorstellen, dass da einfach sehr viele externe Sprachmerkmale dazugekommen sind.
Zum Beispiel die Hohenzollern aus Süddeutschland. Berlin war seit dem 15. Jahrhundert Residenzstadt. Aber auch die ganze Region bekam sprachliche und kulturelle Einflüsse von außen.
Wir hatten erst die Slawen da, dann sind die Slawen wieder weggegangen, dann sind viele Flamen aus Flandern gekommen, also aus dem niederländischsprachigen Raum. Dann kam im 17. Jahrhundert die Hugenotten. Die haben ganz viel französische Sprache mit in den Raum gebracht. Und das heißt, diese Sprache ist nicht in sich konsistent, sondern sie ist einfach in permanenten Wandel und Ausgleich begriffen.
Und das vermutlich bis heute, egal ob Berlin oder Brandenburg. Allerdings ließ sich lange eine Trennlinie durch Brandenburg ziehen.
Diese Linie heißt Benrather Linie und die trennt den Sprachraum, auch den brandenburgischen Sprachraum, in Nord und Süd, beziehungsweise in Niederdeutsch und Hochdeutsch.
Mit dem Hochdeutschen ist nicht unsere heutige Standardsprache gemeint. Es hat sich aus dem Niederdeutschen entwickelt. Aus Water wurde zum Beispiel Wasser, aus Marken Machen und so weiter. Noch um 1960 konnte man in Nordbrandenburg das Niederdeutsche aufzeichnen. Zum Beispiel in Groß-Pankow in der Prignitz. Hier ein Ausschnitt aus dem Berlin-Brandenburgischen Spracharchiv der Uni Potsdam.
Guten Tag, wie geht dir das? Was mag den Jung? Ich hab gehört, dass er sich das Bein gebrochen hat. So, he darf aber bald wieder loben.
Zur gleichen Zeit sprachen Menschen in Berlin-Pankow so.
Guten Tag, wie geht es dir? Na, was macht dein Junge? Ich hab gehört, dass er sich das Bein gebrochen hat. So, er darf schon bald wieder laufen.
Die Berlinerinnen und Berliner waren seit jeher mehr vom Hochdeutschen beeinflusst. In Brandenburg löst sich die Nord-Süd-Trennung so langsam auf, beobachtet Luise Tschaikowski.
Es entwickelt sich tatsächlich stärker dahingehend, dass wir in Brandenburg ihr eine Regionalsprache bekommen.
Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Luise Tschaikowski gibt es also noch viel zu erforschen.
Und lange gab es ja auch Unterschiede zwischen Ost und West. Also Westberliner Kinder, die in bildungsbürgerlichen Familien aufgewachsen sind, sollten eigentlich eher Hochdeutsch sprechen. Da war die Berliner Schnauze kein Dialekt, sondern eher ein Soziolekt, also eine Sprache der Klassen, eine Klassenfrage.
I love the sound of German. Sounds like music to my ears.
Ich liebe den Klang der deutschen Sprache. Das ist wie Musik für mich. Ich höre hier diese lokalen Begriffe, das klingt wie Oper für mich.
Like an opera to me.
Was für ein Kompliment. Diese Touristin hatte unsere Reporterin Josephine Fass vor Mikro, als sie mal durch Berlin gegangen ist und gefragt hat, wie die Stadt für die Menschen klingt. Und das kam dabei auch noch raus.
Das Geräusch der Straßenbahn, der U-Bahn, der Straßenbahn, die jungen Leute, die Flaschen zerbrechen, das ist das, was mir in den Kopf kommt. Ja, ganz viel Rumgepöbel, aber auch viel Lachen und viel Freude.
Und halt viele Konzerte, ich auch ab und zu mal hingehe, je nachdem wer auftritt oder so. Überall so Pop an, wie ab und zu mal Hip-Hop, ne?
Auf jeden Fall Techno. Ja, das passt ganz gut zu Berlin.
Here you hear big expanse.
Man hört hier echt eine große Bandbreite an Geräuschen. Die U-Bahnen, Straßenmusiker.
So yeah, we're listening in a big way.
Wenn man jetzt nach Berlin kommt, dann fällt schon auf, dass es ruhiger ist als früher. Hat, glaube ich, mit der Verkehrsberuhigung zu tun. Das ist natürlich ein positiver Aspekt. Dann hört man vielleicht auch ein paar mehr kulturelle Hintergeräusche etwas besser.
Klingt so ein bisschen wie die Sinfonie der Großstadt. Man kann diesen Alltagssound übrigens auch richtig vermessen. Zumindest macht das das Institut für Technische Akustik an der TU Berlin zusammen mit seinen Studierenden. Die sollen sich Gedanken machen, wie könnte die Stadt besser klingen. Unsere Reporterin Barbara Wiegand ist mitgegangen und hat ihre Umgebung plötzlich mit ganz anderen Ohren wahrgenommen.
Alright, everybody ready? Alright, 3, 2, 1.
Gleich hinter dem Hauptgebäude der TU auf einer Grünfläche zur Hardenbergstraße hin geht es los mit der Vermessung des Berliner Sounds.
What we are doing now is listening actively to the environment for 3 minutes.
Ausgestattet mit klassischen Lärmpegelmessgeräten oder auch die natürliche Hörsituation imitierende binaurale Mikrofontechnik nehmen die Studierenden 3 Minuten lang auf, was es hier zu hören gibt. Vogelgezwitscher, Schritte vorübergehender Passanten, das permanente Brummen eines Generators.
Jetzt ist ja hier, wo wir hier sitzen. Ich meine, das ist zwar so mit dem Mang, aber recht gemütlich, oder? Still fast so ein bisschen, oder?
Ja. Sind Sie aus Berlin?
Nee, aber schon lange hier. Hm.
Schon lange hier? Ja, also...
Wieso ist das so vermutlich? Es ist eigentlich total laut und ich kriege das nur nicht mehr mit.
Genau, ja, das ist der Tenor meiner Frage im Grunde. Also ich meine, ich beneide Sie ja auch darum. Also ich bin ja auch ein sehr audiophiler Mensch und ich kriege das halt schon mit. Also hier ist schon einfach ein erhöhtes Rauschen, als wenn man jetzt im Wald sitzt. So.
Nicht ganz als Oase der Stille empfindet also Marc-Laurin Schimke aus Bautzen diesen Ort, auch wenn Menschen wie ich nach langen Jahren in der Großstadt den permanenten Geräuschteppich kaum mehr wahrnehmen. Doch hier genauer hinzuhören, darum soll es in diesem Soundwalk gehen. Auf die Aufnahmen erfolgt dann die Analyse. Was hören wir, wie empfinden wir es? Denn beim Soundwalk soll klar werden, der Klang der Stadt ist mehr als nur Lärm.
Wir wollen einfach über den klassischen Lärmschutz hinaus weiterdenken, denn wir wissen, Menschen reagieren auf ihre akustische Umwelt nicht einfach nur, indem sie sagen, das ist jetzt mehr oder weniger lästig, sondern akustische Umgebungen können aufregend, langweilig, monoton, chaotisch sein oder auch irgendwie abwechslungsreich. Und wir versuchen, diese qualitativen Aspekte auch stärker zu verstehen, nachzuvollziehen, um die gute von der schlechten Akustik zu unterscheiden. Und da geht es nicht nur um die Lautstärke, so wie wir es üblicherweise im Lärmschutz haben, sondern darum, was klingt angemessen, was klingt unangemessen, was klingt interessant und was klingt langweilig.
Sagt André Fiebig, Leiter der Arbeitsgruppe Psychoakustik und Lärmwirkungen am Fachgebiet Technische Akustik. Und so beurteilen die Teilnehmenden am Soundscape-Projekt den Klang der Stadt auch ganz unterschiedlich, haben verschiedene Vorlieben. Einige zählen dazu nicht nur das gewöhnliche Grundrauschen, sondern etwa auch die Straßenmusik. Leise ist in der lauten Stadt nicht immer gut. Vor allem, wenn vertraute Geräusche fehlen, meint zum Beispiel Jana, die mitten in einem teils vorübergehend entmieteten Sanierungsgebiet lebt.
Ich mag tatsächlich auch ein bisschen die Lebendigkeit in meinem Haus zu hören. Das vermisse ich jetzt gerade ein bisschen, weil im Moment sind 2/3 der MieterInnen ausgezogen. Das heißt, das ist so ein verrückte Extreme. Tagsüber hört man den Presslufthammer neben sich und nachts ist es wirklich so leise. Mir ist das nie aufgefallen, dass es irgendwie viele Geräusche gibt in meiner Nachbarschaft. Erst jetzt, wo sie fehlen, denke ich irgendwie, hä?
Was macht den Sound Berlins aus? Wie kann die Stadt besser klingen? Das untersuchen die Studierenden. Angefangen mit ersten Soundwalks zu Parks, Freiflächen, Straßen inmitten der Stadt bis hin zu konkreten Verbesserungsvorschlägen.
Es muss halt angemessen sein. Also es muss eben halt zu der Situation passen. Also wenn ich zum Beispiel eine große Baustelle habe und ich spiele jetzt irgendwie Meeresrauschen ein, dann würden die Menschen jetzt nicht unbedingt positiv darauf reagieren. Wenn ich jetzt aber einen Stadtpark habe und irgendwie das Wasser plätschert angenehm, die Vögel zwitschern, dann ist das eine sehr angenehme Soundscape, wie wir sagen, und kann dann auch die unerwünschten Geräusche im Hintergrund wie Straßenverkehrslärm zum Beispiel maskieren. Man hört das nicht mehr und schon ist die gesamte Akustik sehr, sehr gut.
Beispiel war in einem vergangenen Seminar etwa der Chetin-Merth-Park in Berlin-Kreuzberg. Studierende entwarfen eine Vision der kleinen, direkt an der Hochbahn gelegenen Grünfläche an der Skalitzer Ecke Mariannenstraße. Mit einem plätschernden Brunnen darauf. So simpel wie entspannend. Und auch in diesem Jahr sollen wieder Ideen entwickelt werden. Für einen lebendigen Berliner Sound.
Um Sounds, Klänge, Geräusche in unserer Region geht es in diesem Kulturspezial zu Pfingsten hier bei uns. All unsere Reportagen und Interviews können Sie auch nachhören auf rbb24inforadio.de. Wir bleiben noch kurz in der Großstadt, bevor es versprochen ins Grüne geht. Aber es gibt ja auch nicht nur Trubel in Berlin. An einem der beliebtesten Plätze befindet sich ein ganz und gar friedlicher Ort. Der Raum der Stille im Brandenburger Tor. Seit mehr als 30 Jahren steht er Besuchern täglich offen, konfessionsfrei, unauffällig, leise. Also bitte nicht nervös werden, wenn Sie gleich mal vielleicht nichts, aber auch gar nichts hören. In dieser Reportage von unserer Kulturreporterin Paula Schöber.
So klingt es am Brandenburger Tor. Und so. Und so. Genau hier, also am Brandenburger Tor, klingt es aber gleichzeitig auch so. Genauer gesagt klingt es so nicht am Brandenburger Tor, sondern darin. Im nördlichen Torhaus des vielleicht bekanntesten Wahrzeichens der Stadt befindet sich ein ungewöhnlicher Ort, der Raum der Stille. Ein blaues Schild weist vom Pariser Platz aus auf den Eingang hin. Eine kleine Stufe hoch und durch die offene Tür gelangt man in einen kleinen Vorraum. Trotz geöffneter Tür ist es hier, circa 1 Meter von dem Großstadttreiben draußen entfernt, schon erstaunlich ruhig. Vorbei an einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin geht es in einen weiteren, deutlich kleineren Vorraum. Er fungiert als eine Art Luftschleuse, nur eben für Geräusche. Noch eine Tür, dann heißt es leise sein.
Jetzt muss ich flüstern, weil im Raum der Stille soll es natürlich still sein. Und es ist sonst auch keiner hier. Sonst dürfte ich gar nicht reden. Aber man merkt den Unterschied sofort, also eben noch im Trubel. Und jetzt ganz still.
Etwa 30 Quadratmeter, mehr misst der karge, fast quadratische Raum nicht. Dunkler Teppichboden dämpft die Schritte, weiße Lamellenvorhänge rascheln ein wenig an den Wänden. Absolute Stille herrscht nicht. Hin und wieder rattert die U-Bahn unter meinen Füßen und ein ganz kleines bisschen Straßenlärm dringt auch an meine Ohren. Aber es ist leise genug, dass es sich fast ein bisschen komisch anfühlt, so ganz alleine, ohne ein bestimmtes Ziel, ohne aufs Handy zu gucken. Wenn andere Menschen den Raum betreten, nicken wir uns respektvoll zu. Die Stille soll ja gewahrt werden. Aber was macht die Abwesenheit von Lärm mit einem? Vor der Tür frage ich einige Besucher.
Mit Stille können wir viel anfangen. Und es ist so ein Rückzugsort zum Runterkommen.
So in der Stille verdichtet sich das, was es heißt, Mensch zu sein.
Die meisten hier sind Touristen, Berliner trifft man wenige. Alle können dem Raum etwas abgewinnen.
Aber dann fand ich es schön, dass es so sehr wenig Reize gibt im Raum, die einen mit anderen Dingen beschäftigen, außer mit dem, was wirklich im Moment einfach ist, als Stille.
Ich fand es immer ganz spannend, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Lärm draußen und der Stille drin. Und deswegen habe ich auch der Kleinen gerade gesagt draußen, hör mal, schließ deine Augen, höre, was du da alles hörst. Die Fahrräder, die S-Bahn, der ganze Lärm. Und um den Unterschied zu hören drinnen und die Stille, ja, einfach zu erleben.
8 Stühle stehen in einem Halbkreis. Mehr Leute sollen sich nicht gleichzeitig im Raum der Stille aufhalten. Manchmal kommt es sogar vor, dass Besucher kurz draußen Schlange stehen, bis sie auch ein paar Minuten kostbare Stille genießen dürfen. So kommt beim Warten auch das eine oder andere Gespräch mit den Mitarbeitern zustande.
Ja, man hat Kontakte auch, ne, durch die Besucher, manchmal mehr oder weniger. Aber es gibt dann auch Gespräche und das ist auch interessant.
Karin arbeitet seit über 20 Jahren ehrenamtlich hier. Was motiviert sie?
Und zwar habe ich vor vielen Jahrzehnten Stille im Kloster kennengelernt und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Stille sehr heilsam ist.
Heilsame Stille mitten in Berlin. Wenn man nicht gerade wie Karin hier arbeitet, spuckt einen der Raum der Stille nach ein paar Minuten wieder aus. Ins laute, trubelige Berlin.
Schön. Genauso wie Vogelgezwitscher. Zugegeben, auf dem Land hört man das vielleicht noch besser und deutlicher. Aber auch das ist eine Frage des genauen Standorts. In Berlin gibt es zwischen 50 und 80 Singvogelarten, schätzt die Nachtigallenforscherin Silke Kipper. Und sie bestätigt, es gibt mehr Nachtigallen in Berlin als in ganz Bayern. Barbara Behrendt war mit ihr auf Vogelerkundungstour.
Ein sonniger Nachmittag im Treptower Park. Junge Leute liegen neben ihren Musikboxen im Gras. Kinder toben, der Verkehr führt mitten durchs Grün. Den Stadtvögeln ist das Piep egal.
Wir stehen ja hier gerade an der Puschkinallee und ich habe viele Jahre auch nachts an der Puschkinallee gestanden, nämlich als hier noch Hecken waren. Die Nachtigallen haben wirklich alle 10 Meter in diesen Hecken gesessen und an dieser Straße gesungen.
Sagt die Nachtigallenforscherin Silke Kipper. Warum, habe sie sich gefragt, nisten die nicht ein paar Meter weiter an der Spree, wo es ebenfalls Gebüsch gibt, aber keinen Autolärm. Ihre Vermutung?
Wenn hier ein Männchen sitzt und singt und bei diesem ganzen Autolärm immer noch gut für alle rundherum hörbar ist, also auch für Weibchen, dann hat er im Prinzip schon bewiesen, dass er ein toller Kerl ist.
Ob Berlin wirklich die Hauptstadt der Nachtigallen ist? Man mag das gern glauben, wenn man Dutzende im Frühsommer im Treptower Park singen hört. Und zwar nicht nur nachts.
Dieses Miteinander von Mensch und Vogel, das ist nicht das Problem. Problematisch sind immer Eingriffe, wenn dann doch mal gedacht wird, wir müssen jetzt aber die Brennnesselfelder um die Baumscheiben besser mähen und es schöner machen.
Die Nachtigall liebt nichts mehr als ein paar unaufgeräumte Parkränder. Und deshalb ist sie sozusagen das Wappentier der Partystadt Berlin. Sie nistet in Gesträuch, das im hübsch sauberen Bayern keine Woche dem Rasenmäher trotzen würde. Doch auch viele weitere Vogelarten mögen den Stadtpark.
Das war eine Mönchsgrasmücke. Das ist der sogenannte Regenruf des Buchfinkens, von dem man aber inzwischen weiß, dass er keinen Regen ansagt.
Eine Meise. Kohlmeise oder Blaumeise? Silke Kipper schaut auf ihrer Vogel-App Merlin nach. Auf die schwört sie. Nur ein Vogel kann die App austricksen.
Wenn ein Star in Hochform ist, dann imitiert er ja so viele verschiedene Arten. Und darauf fällt tatsächlich sogar die App rein. Der Bussard. Das sind Warnrufe. Diese Warnrufe sind sehr ähnlich zwischen den Arten, also das können die auch untereinander dann tatsächlich.
Bei Vögeln singen nur die Männer, um das Revier abzustecken und ein Weibchen zu finden. Eine Ausnahme bildet das Rotkehlchen. Weshalb hier auch die Frauen so schön gläsern trällern, ist noch nicht ganz erforscht. Silke Kipper treibt zudem um, warum Vögel überhaupt so verschieden singen.
Bei den Arten sind ganz, ganz unterschiedliche Strategien zum Tragen gekommen. Die Nachtigall, wo die Männchen 200 verschiedene Strophentypen lernen. Und bei der Amsel ist eben diese Bereicherung des Gesangs durch ganz verschiedene Klänge von außenrum, die eingebaut werden. Und wir hören ja die Kohlmeise im Hintergrund noch, müssen wir uns fragen, warum reicht denn der Kohlmeise dieses eine Motiv?
Neben einer hohen Nachtigallendichte gibt es in Berlin auch ungeheuer viele Lärchen auf dem Tempelhofer Feld wegen der großen Weite. Auch die sollte man, so Kipper, weitestgehend in Ruhe lassen. Genauso wie die Krähen, die Tauben und die Spatzen, die manche in der Stadt für lästig halten.
Ich finde es immer schwer, Arten und Populationen gegeneinander aufzurechnen.
Generell erweist sich, Vogelgesang macht glücklich, zumindest beim Spazierengehen. Silke Kipper erzählt von einem Experiment, bei dem Lautsprecher mit Vogelgesang im Wald platziert wurden.
Wenn man am Ende des Weges die Wanderer befragt, wie sie ihre Wanderung fanden, wie überhaupt ihr Lebensglück ist, dann finden sich da tatsächlich signifikante Unterschiede.
Zudem können wir von Vögeln lernen.
Naja, schön ist ja, dass der Gesang als Waffe dient, also dass sie eben tatsächlich diese Männchen ja gegeneinander ansingen. Hier bin ich, ich bin gesund, kräftig und hochmotiviert, dieses Territorium zu verteidigen.
Singen also, statt sich zu bekriegen.
Friedvolles Gefieder. Und wir bleiben noch ein bisschen im Grünen zum Schluss dieser halben Stunde Kulturspezial im RBB 24 Inforadio auf der Suche nach den Sounds von Berlin und Brandenburg. Meine Kollegin Magdalena Bienert hat sich mit einer Komponistin und Klangkünstlerin und ja, man kann auch durchaus sagen mit einer Soundsammlerin getroffen, Joanna Schubert. Was die gebürtige Polin mit Umgebungsgeräuschen in ihrer Wahlheimat Potsdam so alles anstellt, das hören Sie jetzt.
Joanna Schubert beginnt, wenn möglich, jeden Tag gleich. Am geöffneten Fenster spielt sie auf ihrem Flügel.
Ich habe von Erik Satie Gymnopädie gespielt, weil das nämlich so ein Stück ist, mit dem ich immer anfange, den Tag. Es ist ein bisschen langweilig und klassisch, aber das bringt mich ein bisschen in diese Welt von solcher Breite, Ambient, weil das zu viel zu hören ist, wo Musik zieht sich langsam. Und ich höre gleich die Vögel, die machen irgendwie mit, die fangen an mitzusingen.
Joanna Schubert, Künstlerinnenname Ascha Waluschko, ist Opernsängerin, Komponistin, Pianistin und Klangkünstlerin. Die gebürtige Polin ist nach ihrer Heirat zu ihrem Mann gezogen und hat damit sowas wie den Sound-Jackpot für sich geknackt. Sie lebt in einem alten Forsthaus im Wildpark Potsdam mit einem großen Garten, umgeben von meterhohen Fliederhecken. Draußen sausen Radfahrer vorbei. Man hört auch mal Züge. Perfekt für sogenanntes Field Recording, also das Aufnehmen von Umgebungsgeräuschen. Die verarbeitet die Künstlerin oft in ihrer Musik.
Und das habe ich immer gesucht in der Stadt und viel gereist. Aber hier habe ich gelandet und hier habe ich diese Stereo-Situation, weil Züge habe ich von rechts und von linker Seite. Und diese Soundkulisse sozusagen, in diese nördliche Seite, ist interessant, weil ich habe Hühner habe ich auch, aber diese Soundkulisse habe ich und oben obendrauf noch diese Wald und Wildpark und Vögel. Und hier kann man schon wieder arbeiten.
Weil der Hahn zu mitteilungsbedürftig ist, gehen wir rein. Dahin, wo der Flügel steht. Ein hoher Raum mit Erker und vielen Büchern. Hier gibt Joanna Schubert auch Klavierunterricht. Und aktuell arbeitet sie mit ihrem Chor Ferz in Potsdam.
Vokalensemble Rechenzentrum. Das ist was Spezielles, weil das ist ein Projekt, wo Chor singt nur Lieder, die zu tun haben mit Thema Datenverarbeitung. Mathematische Texte, Logarithmustexte, aha, etwas, was alles mit Rechnen sich sozusagen bezieht, zu Rechner, zu Computer.
Mhm. Nach der Arbeit an den Maschinen und die Leute von den Maschinen, wovon träumen die Maschinen, nach der Arbeit an den Leuten.
Wenn sie keine Arrangements für den Chor macht oder Klavierschüler unterrichtet, dann macht Joanna Schubert Auftragsarbeiten für Filme oder Theaterproduktionen. Und sie arbeitet an ihrer eigenen Musik. Und da kommt dann der Sound ihres Wohnortes mitten im Wildpark zur Aufführung.
Diese Naturebene, die sehr radikal in Brandenburg ist. Und ich glaube auch in Berlin, weil Berlin hat auch radikal plötzlich solche Stellen, wo Stadt komplett abgegrenzt ist von Natur. Und diese Orte sind auch natürlich in Potsdam mehrfach zu sehen. Und damit kann man nicht kämpfen. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Dieser Klang, bitte lassen Sie sich inspirieren, sagt das immer zu mir.
Durch das Haus ein duftend Band. Die Liebe lebt wie Blüten. Was vermag Ihnen die Zeit?
Aber auch laute Baustellen oder ratternde Züge liebt die Künstlerin Asha Waluschko. In ihrem Keller stehen Vocoder für Stimmeffekte, Synthesizer, Mixer und Beatmaschine. Alles auf weißen Bügelbrettern. Hier unten macht sie die Postproduktion und Live-Aufnahmen. Hier weht ein anderer Wind.
Die Klangkünstlerin Johanna Schubert sammelt Brandenburger Sounds und verarbeitet sie zu Kunst. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Patacek aus der RBB 24 Inforadio Kultur.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.